Hier ist Wettbrötchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18 und ihr wisst, Sportwetten können süchtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu buwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Länderspielpause Nummer 2 in dieser Saison. Hallo liebe Freunde zu einer neuen Ausgabe des Wettbrötchens. Hallo Basti.
Gute und Grüße.
Lange nicht gehört, ne?
Ja, ja.
Ah. Ja. Wie viel Stunden lagen jetzt dazwischen? 8.
7, 8. So ja. Ungefähr,
ja. Na, sind wir. Hadi ist entschuldigt für heute. Wir werden das heute zu zweit besprechen. Aber das kriegen wir hin. Und wir müssen natürlich anfangen mit der Absagewelle, die Julian Nagelsmann sich aktuell einfängt. Kein Mensch will Länderspiele spielen oder ist verletzt, Basti?
Ja, ich habe auch überlegt, ob da der ein oder andere vielleicht dabei ist, der sagt, na, ich freue mich auf die Länderspielpause, aber nicht wegen den Länderspielen, sondern weil ich mal mich ausruhen kann. Weiß ich nicht. Kann es nicht einschätzen, tatsächlich. Ja, nee. Robin Koch ist natürlich entschuldigt.
Robin Koch ist entschuldigt?
Robin Koch ist entschuldigt, der soll sich mal schön auskurieren, das ist auch gut so. Ich glaube auch nicht, dass Robin Koch absagen würde, wenn er nicht wirklich was hätte, weil für den ist das, glaube ich, immer noch was Besonderes und für den geht es ja auch um viel. Das ist ja jetzt keine Absage wie früher von Schweinsteiger oder so, wo du dachtest, der will mal ein bisschen an sich ausruhen. Und ich meine, in München gegen Holland zu spielen, ist jetzt auch nicht das Unattraktivste.
Ja.
Wollen wir mal den Leuten nichts unterstellen.
Ja. Musiala hat sich abgemeldet.
Gut, der hat aber auch gegen die Eintracht nicht gespielt.
Ja, Kai Havertz hat sich abgemeldet. Robin Koch hat sich abgemeldet. Jetzt hat sich David Raum abgemeldet noch. Dann wurden Einladungen. Also Bernd Leno hat gesagt, nö, ich muss nicht mehr unbedingt eingeladen werden zu solchen Ersatzveranstaltungen für mich. Ja, bin gespannt.
Eine der interessantesten Fragen mit dieser Torwartgeschichte, ne? Wen haben wir jetzt da? Nübel, Baumann, Blaswig? Mhm.
Ja.
Boah. Reißt mich jetzt nicht vom Hocker, wenn ich ehrlich bin. Wir sind ja hier unter uns, du und ich. Keine Ahnung.
Ich finde es halt relativ schwierig. Also du, natürlich hast du Ortega noch irgendwo in der Hinterhand. So, der scheint aber ja tatsächlich keine Rolle zu spielen bei Julian Nagelsmann. Und also Baumann kann ich als deutschen Torwart vielleicht sogar noch verstehen.
Ja, kann ich auch verstehen. Der bringt solide seine Leistung. Genau, der ist für mich auch ein absoluter Kandidat, der mal dritter Torwart sein kann. Von mir aus, der wird auch im Team jetzt keinen Stunk machen. So, ich glaube schon, dass man den bedenkenlos in der Gruppe integrieren kann. Da bin ich von überzeugt.
Genau, glaube ich auch. Und ich glaube halt auch, dass der halt, wenn du ihn da hinstellst, jemand ist, der solide seine Leistung bringt und da keine Fehlnominierung ist. Nübel hat halt so Sachen drin, wo du sagst, ja, das ist mal Kreisklasse, mal Weltklasse. Und Jannis Blaswig, ganz ehrlich, das ist eine Verlegenheitslösung. Das ist...
Ja, hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt, da hätte ich andere irgendwie auf der Liste gehabt, wie Ramay zum Beispiel oder Artubolu. Es ist halt ein Problem. Nübel ist eigentlich der Einzige, der so ein bisschen Fantasie weckt. Und man denkt, okay, der ist jetzt seit Jahren schon in irgendeiner Art und Weise derjenige, der vielleicht aufgebaut werden soll, gerade auch von Bayern. Aber die anderen beiden, ehrlich gesagt, zeigen so ein bisschen, dass Deutschland an vielen Stellen einfach nicht mehr Weltklasse ist. Da müsste man ehrlich mit umgehen. Müsste Deutschland auch mit, also der DFB müsste einfach sagen, ey, wir müssen da mal gucken, weil sowohl im Tor als auch im Sturm kommt nicht viel von hinten, finde ich. So, dass du das Gefühl hast, so, da wächst irgendwas ran. Du hast viele geile Mittelfeldspieler, du hast eine gute Verteidigung. Aber ganz vorne und ganz hinten ist das schon arg mau, auch was die Emotionalisierung betrifft. So, Oliver Baumann hat halt in Hoffenheim gespielt und ich weiß nicht, ob der irgendeinen einzigen Fan in Deutschland emotionalisiert. Kannst du mir nicht vorstellen. Also mich auf jeden Fall nicht. Ist das, weißt du, ich meine, früher, überleg mal, wie früher die Torwartduelle, was für Meldungen das waren.
Ja, ja.
Oder als Neuer dann eingesprungen ist nach dem Suizid von Enke und die Verletzung von Adler und dann kam Neuer rein, den du in der Liga schon spektakulär fandest, bla bla bla. Keinerlei Emotionen, was das betrifft jetzt. Und das ist untypisch für eine deutsche Torhüterposition. Es waren immer wieder Kämpfe, wo du gedacht hast, boah krass, so der gegen den und dann gibt's aber noch den und der kommt gar nicht zum Zug, weil er Pech hat, dass drei noch bessere Torhüter da sind.
Schumacher gegen Uli Stein.
So, es gab immer Stories.
Und Eike Immel steht hinten dran und ist sauer. Ja, das stimmt.
Schon komisch.
Ja.
Es fühlt sich irgendwie so schulterzuckenmäßig an.
Glaubst du, dass sich seit der Europameisterschaft irgendwie das Bild der Nationalmannschaft schon wieder ein bisschen geändert hat, dass du sagst, jetzt geht's mir aber schon wieder auf den Keks?
Habe ich mich auch gefragt. Also auf den Keks geht's mir nicht.
Ja.
Ist jetzt nicht so, dass ich.
Also die Pause, die Länderspielpause geht dir nicht auf den Keks.
Nee, ich bin froh, dass die Eintracht jetzt mal durchatmen kann. Die Eintracht hat es gut gemacht. Aber das ist nur aus Eintracht-Perspektive.
Ja.
Dass ich denke, so, weißt du, wir hatten jetzt dieses Europapokalspiel, dann nochmal das Spiel gegen Bayern. Da ist es vielleicht ganz gut, wenn es nicht direkt weitergeht, sondern dass man jetzt sich sortieren kann, Fehler ansprechen, nachjustieren, mal durchatmen und dann wieder weitermachen. Das hat aber wirklich nur mit Eintracht und der Dreifachbelastung Eintracht zu tun. Ansonsten ist es nicht so, dass ich jetzt meinen Kalender gezückt habe und mir aufgeschrieben habe, wann die gegen Bosnien und gegen Holland spielen.
Ja.
Und das ist auch eine Aussage, weil wir haben ja eigentlich vor der EM so die Zeit schon so beschrieben, dass wir dachten, ey, man hat da wieder Bock drauf. So, man hat Bock auf diese Mannschaft, da sind geile Kicker dabei. Die sind ja auch immer noch da. Gut, jetzt vielleicht nicht alle nominiert, aber ich weiß nicht, so, keine Ahnung, mit Baumann im Tor und Tim Kleindienst vorne, da bin ich raus.
Oh, Tim Kleindienst war ja letzte Woche Meldung hier im Wettbrötchen und Hadi hat sich ja furchtbar aufgeregt über die Nominierung von Tim Kleindienst. Dass das eigentlich nichts ist, was man in der deutschen Nationalmannschaft haben will.
Da bin ich voll bei, ehrlich gesagt. Also nichts gegen Tim Kleindienst, so. Bei allem Respekt, und ich respektiere auch seinen Weg, den er gegangen ist, weil der ja schon so ein bisschen ähnlich wie von Kevin Behrens ist und dafür habe ich einen großen Softspot für solche Geschichten. Aber wenn du in Deutschland angekommen bist, dass du Tim Kleindienst nominieren musst, dann ist das halt auch ein Eingeständnis, so von wegen, auch da, ähnlich wie auf der Torwartposition, ist nicht viel da.
Aber ja, also wenn ich mir die Nominierung des Sturms angucke, dann hast du mit Dennis Undaff im Moment einen No-Brainer wahrscheinlich, ne? Wo du sagst, okay, der Typ muss nominiert werden und muss auch spielen, wenn er fit ist. Und dann ist nominiert Jonathan Burkhardt.
Den habe ich verstanden und ich habe nicht verstanden, dass der nach Kleindienst kam, ehrlich gesagt.
Ja, Tim Kleindienst, Jamie Leveling und Kevin Schade. Das ist weit, weit weg von Glitzer und Glamour, ne?
Das ist auch weit, weit weg von internationaler oder beziehungsweise Weltklasse. Es tut mir leid, Tim Kleindienst ist maximal ein Bundesliga-Stürmer, wenn überhaupt. Der hat einen guten Abschluss, aber das war's. Es ist nichts gegen Kleindienst.
Nee, ich freue mich auch für das den. Komplett.
Ich freue mich auch für den, ehrlich gesagt. So, das ist ja eine geile Story für den. So, der hat mit Sicherheit nicht auf seiner Bingo-Karte vor 3 Jahren gehabt, ja, ich werde da Nationalspieler werden.
Also schon klappt. In München gegen Holland vor 80.000. Genau,
also das, ja, ist okay. Das ist ja klar.
Das ist mein Plan.
Das wird er ja nicht in seinem Karriereplan drin gehabt haben. Ich glaube, für den ist es schon krass, in Gladbach zu spielen. Und ich habe bei dem ähnliche Vibes wie bei Füllkrug. Ich finde das geil. Das ist wahrscheinlich auch ein geiler Typ. Und das ist vielleicht auch mal kurz eine geile Story. Wir haben uns ja auch bei 93 Kevin Behrens für die Nationalmannschaft gewünscht. Ja, das ist aber was fürs Herz. Aber das hat halt dann trotzdem mit einer Mannschaft, die Titel holen will, nicht gar nichts zu tun. Tim Kleindienst, also ich glaube zum Beispiel in Frankreich, Spanien, selbst in Italien, die würden nicht mal wissen, wer Tim Kleindienst ist.
Ja, vielleicht ist das so.
Und das zeigt's halt so, es ist schon länger jetzt in der Sturmposition, hast du gesagt, Dennis Undav, der ist ja auch ungeplant eher da aufgetaucht. Am Ende hast du, dadurch, dass er so ein bisschen umgeschult wurde, den einzigen Weltklasse-Spieler ist Kai Havertz. Das war's.
Ja. Ich mache mir halt tatsächlich, ich überlege, inwieweit das in diesen Spielen jetzt gegen Bosnien und gegen Holland in der Nations League relevant ist. Ist das ein Schaufenster oder ist es einfach nur ein Pflichttermin, der von der UEFA da reingesetzt worden ist?
Was meint, was ist die Alternative zu Pflichttermin?
Ein Schaufenster für die Nationalmannschaft, dass man sagt, schaut, wir sind ein gutes Produkt.
Jetzt wird ja immer ein bisschen probiert zu erzählen. Ne? Also machen ja auch die Spieler selber, die sagen, ja, die Nations League fühlt sich schon anders an als Freundschaftsspiele. Das kann ich auch verstehen als Spieler. Aber ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass die Nations League in irgendeiner Art und Weise diese Spiele attraktiver macht. Für mich sind das trotzdem Freundschaftsspiele. Ja. Du könntest mir jetzt auch erzählen, dass Bosnien ein Freundschaftsspiel ist und Niederlande nicht oder umgekehrt, keine Ahnung. Ich weiß überhaupt gar nicht, wer da in der Gruppe ist.
Bei uns, bei Deutschland in der Gruppe?
Ja.
Na, Ungarn noch. Also Deutschland, Holland, Bosnien und Ungarn.
Okay. Ja, so ein bisschen hat man das Gefühl, dass Deutschland auch alle 3 Wochen gegen Ungarn und Holland spielt.
So ist es. So ist es. Aber jetzt mal ehrlich, kannst du dich an die ersten beiden Spiele in der Nations League erinnern?
Nee, du?
Ja, das erste war dieses 5-0 gegen Ungarn und dann das 2-2 gegen Holland in in Amsterdam, in der Johan Cruyff Arena. Wo wo Deutschland eigentlich das Spiel hätte gewinnen müssen, aber dann dieses Denzel Dumfries-Tor noch war. War es Denzel Dumfries? Also ganz genau weiß ich es nicht mehr. Warte, ich guck nach. Es war auf jeden Fall 2-2. Also es war auf jeden Fall ein wildes Spiel. Und ein gutes Spiel. Es hat Spaß gemacht zu gucken. So, aber das Problem ist, erinnert man sich noch dran, weil es halt einfach eine Nations League ist und kein, ja, nichts von Bedeutung im Prinzip. Und da bleibe ich bei. Die Nations League ist irrelevant. In meinem Sportkosmos ist das Äquivalent zum Florida Cup.
Ja, meine ich. Ja, ich weiß nicht. Ich kann es nicht einschätzen, ob das nur bei uns so ist oder ob das allgemein so ist, keine Ahnung, weil die Kommunikation geht schon manchmal in eine andere Richtung, dass man sagt, der Nations League ist für die Leute kompetitiver und ich glaube, für kleine Nationen ist das auch gut, weil du kannst ja auch was gewinnen. Es sind nicht irgendwelche Quali-Plätze dann da als Preis ausgelobt? Ich weiß gar nicht. Das weiß ich halt auch nicht. Ich weiß gar nicht,
was man gewinnen kann.
Ja.
Reputation also du, und die kleinen.
Ja, aber
die Kleinen können sich ja qualifizieren für Europa.
Das meine ich. Das ist ja. Das ist wahrscheinlich dann.
Für, ist das ja, ich glaube,
Perspektive von kleinen Ländern wahrscheinlich sogar cool.
Klar, ich glaube, dass das für, weiß ich nicht, Estland, Aserbaidschan, Montenegro, Litauen, Zypern, Luxemburg, Lettland und so weiter, ist das ein geiler Wettbewerb.
Ja.
Jo, weil die spielen halt ihre Freundschaftsspiele normalerweise untereinander. Und dass Luxemburg dann mal, weiß ich nicht, ein Freundschaftsspiel gegen einen Großen macht, das kommt halt einfach selten vor. Ne? Oder dass du dann halt dass du dann halt die Möglichkeit hast, dich für europäische Wettbewerber zu qualifizieren, also für die Europameisterschaft zu qualifizieren über die Nations League. Das kommt halt nicht vor. Von daher, für die ist das wahrscheinlich ganz geil.
Ja, gehe ich auch von aus.
Ja.
Deswegen.
So, ich find's halt immer noch
schwer. Es ist wahrscheinlich auch besser als Freundschaftsspiele, meine Güte. So, ja. Also, die haben ja dann gar keine Bedeutung.
Mir geht halt wieder die Ligapause auf den Keks. Das ist halt so.
Es ist ja dann nochmal eine, ne, im November.
Ja. Ich glaube tatsächlich, wenn wir in Berlin sind, ist Länderspielpause. Ja. Dann ist, also das ist dieses Wochenende 16.11.
Da ist ja, also einmal im Monat Länderspielpause ist dann doch irgendwie gefühlt sehr viel.
Ich finde, hoffe, das war's dann bis März wieder.
Zwei würden es auch tun.
Ja, ne? Und vor allen Dingen ist es, also gefühlt hat die Saison ja noch gar nicht richtig angefangen. Und du bist schon das zweite Mal raus.
Ja.
Na, und ja, dann stimmt. Überlegst du, da sind natürlich auch, das birgt ja auch Verletzungsgefahren für deine Spieler in der Liga. Ja. So, wir bei unseren jungen Spielern, ich glaube, wir haben 6, die abgestellt werden für U-Länderspiele, weil die finden ja dann auch statt in diesen Wochen. Wo du dann halt denkst, so, ja, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt haben muss. So, weil ich will halt mich eigentlich auf den Verein und auf die Liga konzentrieren. Und warum müssen die in den ersten 6 Wochen der Liga schon 4 Länderspiele absolvieren?
Ja, das stimmt.
Ist viel.
Na gut. Ja, das finde ich auch. Ja,
außerdem, was wir wahrscheinlich dann nicht sehen werden, ist so ein wunderbarer Abfuck wie letzte Woche in Magdeburg.
Sehr schöne Überleitung, Axel.
wo wir das wahrscheinlich bizarrste Back-to-Back Handspiel-Elfmeter-Zeugs der Geschichte gesehen haben. Hast du das mitbekommen?
Ich habe das mitbekommen und ich rätsle immer noch. Ich meine, wir haben jetzt Donnerstag. Es gibt immer noch die wildesten Theorien in diversen Social-Media-Kanälen und WhatsApp-Gruppen, wie das zustande kommen konnte, weil what are the odds? Dass sowas zweimal in einem Spiel passiert. Es gab ja auch irgendwie die Gerüchte, ich weiß nicht, ob die Kommentatoren das sogar dachten, die gesagt haben, vielleicht wurde sich hier auch abgesprochen, weil man dachte, ey, so will man nicht gewinnen. Das erste Tor war ein Missverständnis, lass uns das auch machen. Aber dafür sah das zweite nicht geplant genug aus.
Nee, sehe ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Vor allen Dingen, du könntest ja dann auch sagen, wenn du dieses Missverständnis nicht annehmen willst, dann verschießt halt den Elfmeter.
Genau.
Dann schießt halt zur Eckfahne. Ja. Und sag, ja, hier Fair Play, du wolltest es nicht, ich verschieß den Elfmeter. Aber das zweite Handspiel, das geht ja auch viel zu schnell. Da wird ja, dieses vermeintliche Foul und der Spieler nimmt ja dann sofort den Ball auf. Aus dem Affekt raus, weil er halt davon ausgeht, dass gepfiffen wird. Hm. Oh, und der Schiedsrichter
den zweiten kann ich sogar fast besser verstehen, ehrlich gesagt.
Dass er den aufnimmt?
Ja, dass er denkt, das ist ein Foul. Ich habe auch gedacht, es wäre ein Foul. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also,
ganz ehrlich, ich kann auch den ersten verstehen. Brainfuck halt einfach.
Ja,
nicht aufgepasst, und nach vorne geguckt und nicht gerafft, dass nicht gepfiffen worden ist.
Ja, das stimmt.
So, und so wie der Torwart den Ball hinrollt, ist es halt genau so, wird der Ball halt hingerollt, wenn du sagst, mach halt einen Abstoß.
Ja.
Das war schon sehr unglücklich, wirklich.
Es war sehr unglücklich und halt einfach zweimal, das ist halt das Geile. Das ist einfach, das ist schon überragend.
Ja.
Zweimal einfach so dieses Ding, du denkst dir so, na what? Es ist natürlich Raum für viel Spekulation einfach.
Ja, das stimmt, aber wir unterstellen hier nichts.
Wir unterstellen hier nichts, die Spieler sollen sich selber äußern.
Hey Jung.
Äußern Sie sich selber dazu, bevor ich es tue. vor wie spekulieren.
Oh Mann. Siehst du, das werden wir am Wochenende nicht sehen, weil Länderspielpause ist. Ich habe letzte Woche tatsächlich relativ viel zweite Liga geguckt, weil ich am Wochenende zu Hause war und keinerlei soziale Verpflichtungen bis auf Sonntagabend hatte und auch keine wahrgenommen habe. Und dann habe ich zweite Liga tatsächlich einigermaßen intensiv verfolgt. Und der Unterschied zwischen gutem Bundesliga, also sagen wir mal die Eintracht gegen Bayern, ja, und KSC gegen Darmstadt. Beide Spiele gehen 3-3 aus. Aber es sind zwei unterschiedliche Sportarten. Das war fantastisch. Das war großartig. Ich weiß noch nicht, was ich mehr genieße. Ich glaube, dieses, also du weißt ja, dass ich gerne auch schlechten Fußball gucke. So, dass ich ein großes Interesse an stümperhaftem Fußball habe. Also das macht es richtig viel Spaß. Da waren so ein paar richtig geile Spiele bei. Auch Schalke gegen Hertha war schon wieder geil. Dieses 2-2. Das war so intensiv, das Spiel. Das war so, ja, so aufgeladen auch. Es hat richtig Spaß gemacht. Der HSV scheppert Düsseldorf zu Hause weg.
Unerwartet, das hätte ich jetzt nicht
gedacht. Ich auch nicht, ich habe auf Düsseldorf getippt.
Hätte ich jetzt auch nicht auf meinem Matchschein gehabt, tatsächlich. Aber gut. Ich find's gut.
Sogar ich find's gut, weil dann Düsseldorf nicht weit wegkommt. Oben an der Tabellenspitze.
Ja, zweite Liga, das ist schon gut. Du hast, bei der zweiten Liga hast du tatsächlich eine Bank, dass da jede Woche zwei interessante Spiele sind, mindestens.
Und du weißt halt nicht, wie die Spiele ausgehen. Braunschweig gewinnt 2-0 gegen Hannover. Warum?
Ja.
Erklär mir das. Versteht kein Mensch.
Es ist ein Unterschied so. Und du hast dann trotzdem immer wieder, wenn du mal samstags Zeit hast, und das ist jetzt bei der Eintracht dieses Jahr so durch Europapokal, werde ich öfter am Samstag denken, geil, lass mich Konferenz gucken, bis ich sehe, was die Konferenz ist.
Ja, in der ersten Liga.
Ja.
Ja, dann, aber, ja.
Eigentlich müsste die zweite Liga auch irgendwie, keine Ahnung, die zweite Liga müsste auch so eine Konferenz haben eigentlich. Ich denke, dass das teilweise viel geile Konferenzen wären. Schalten nach Lautern, schalten nach da, schalten nach da. Kannst du in der Bundesliga nicht. In der Bundesliga musst du Glück haben, wenn. Die Bundesliga musst du echt Glück haben. Das Maximum sind 3 geile Spiele. Von 9. Das ist das Maximum.
Wir haben nächste Woche, beim nächsten Spieltag, haben wir freitags Darmstadt gegen den FC. Ja, ist okay. Und Hertha gegen Braunschweig. Ist auch okay. Dann hast du Samstag Hannover gegen Schalke. Schon geil.
Auch okay.
Du hast Sonntag HSV gegen Magdeburg und Nürnberg Derby, also Fürth gegen Nürnberg. Ist jetzt nicht der spektakulärste Spieltag, aber auch da findest du immer was zu gucken. Das ist schon in Ordnung.
Ja.
Zweite Liga. Es macht halt echt Spaß. Und ich, also erste Liga habe ich dieses Wochenende nicht so verfolgt. Ich bin mal gespannt auf die Quoten. Ich habe gelesen, jetzt das Topspiel St. Pauli gegen Mainz am Samstag hat die schlechteste Sky-Quote seit immer gehabt für ein Topspiel. Irgendwas mit 400.000 Leuten, die das geguckt haben. So, das kommt halt langsam da auch an.
Ja, haben wir jetzt schon ausführlich bei 93 diskutiert.
Das stimmt.
Bin gespannt, ob das irgendwann mal sich irgendwo zeigen wird oder ob das egal ist.
Gut. Wollen wir denn dann nach vorne gucken?
Lass uns nach vorne blicken. Wir sind ein optimistischer Podcast. Wir schauen nach vorne.
Wir schauen nach vorne. Machen wir das. Und wir haben wieder Tipps für euch dabei. Noch und nöcher. Und kleines Versprechen, nicht nur über Fußball. Aber der erste ist einer. Unser Schein der Woche. der in die Nations League geht und wir haben uns gedacht, was ist ein interessantes Spiel mit einem interessanten Quotenrange und wo können wir vielleicht auch ein bisschen Interesse generieren und sind bei Italien gegen Belgien gelandet, Basti.
Ja, und haben uns ja ziemlich eindeutig beide für Italien entschieden. Das liegt bei mir auch daran, dass ich nicht an Belgien glaube.
Das ist es, ne?
So, also Italien ist jetzt auch nicht in seiner Prime, also das ist jetzt keine italienische Mannschaft, wo ich sage, okay, die werden die nächsten Jahre in irgendeiner Art und Weise dominieren. Aber ich glaube, für Belgien reicht es noch. Ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung Belgien sich überhaupt entwickelt. So, du hast das Gefühl, da gab es ja immer diesen Stress und der ist auch nie ganz weg gewesen. Diese Prime Generation wird auch langsam älter. Da kommt zwar der ein oder andere geile Spieler nach, aber noch nicht so auf etablierte Weise, sondern Belgien befindet sich, glaube ich, in so einer Zwischenzone gerade. Das ist keine Zeit, an die belgische Fußballfans sich intensiv erinnern. Ich glaube, Belgien lebt nicht in der Gegenwart aktuell.
Ja, es kann sein. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Belgien. Also diese zweite goldene Generation, die ist ja im Prinzip, ist das Fenster jetzt zu. Kevin De Bruyne ist mittlerweile auch so weit, dass er sagt, ich höre auf. Trotzdem hast du, glaube ich, immer noch eine sehr gute Ausbildung in Belgien. Aber ob das dann tatsächlich reicht, nochmal so eine Generation aufzubauen, die dann sagt, ja, wir sind überall Mitfavorit. Ich weiß es nicht. Ich bin auch gespannt, was Tedesco mit Belgien macht. Es ist immer noch spannend, Domenico Tedesco in Belgien als Nationaltrainer zu sehen.
Ja, aber der hat ja auch Stress mit dem Torwart und so weiter.
Ja, also ist, ja, ja.
Wie ich meine, das wirkt so, als wenn dann noch Dinge passieren und geklärt werden müssen. Du hast nicht das Gefühl, dass die momentan irgendwie richtig Bock haben, alle zur Nationalmannschaft zu fahren.
Ich bin sehr gespannt. Die Italiener dagegen, du hast es gesagt, auch nicht in der Prime, aber Italien trotzdem immer noch. Ja, Italien ist immer noch Italien, ne?
Ja, die haben auch den einen oder anderen interessanten Spieler. Ich finde die eigentlich interessanter, als die Öffentlichkeit so wahrnimmt. Die haben ja mit Calafiori, haben die einen absolut geilen Kicker, der ja auch in der Premier League jetzt kickt. Und ja, wie du es gesagt hast, Italien ist halt immer noch Italien. Und die haben eine Mannschaft, wo nicht mehr so viele Stars wie früher drin sind. Aber ich finde die interessant. Und im Endeffekt haben wir eine Quote, die sich um die zwei bewegt. Das hat mir ausgereicht, um zu sagen, lass das als Tipp der Woche nehmen.
Genau, wir sind irgendwo so zwischen 1,8 und 2,1 im Quotenrange für einen Heimsieg im Olympico von Italien heute Abend 20.45 Uhr gegen Belgien. Und da haben wir gesagt, das ist für uns in Ordnung, das ist unser Schein der Woche. Und ja, wer vielleicht ein bisschen Zusatzcontent haben will, der kann ja mal auf ein Tonali-Tor gehen. Das wäre meins für so eine Zehnerquote oder so. Ja.
Gut.
Also unser Schein der Woche: Italien gewinnt zu Hause gegen Belgien heute Abend 20.45 Uhr. Und damit kommen wir zu unserem Tagesgericht. Das Tagesgericht kommt diesmal aus dem nordamerikanischen Sport. Ich mache ja mit Andreas und Florian noch einen kleinen Podcast, der heißt Just Baseball. Und ich habe mit den beiden aufgenommen und habe gesagt, Leute, sagt mir mal, wer die World Series gewinnt. Und da hören wir mal rein. Und heute mal ein etwas anderer Tagestipp, ein etwas anderes Tagesgericht. Wir haben zwei überragende Sterneköche hier zu Gast im Wettbrötchen, nämlich Andreas und Florian von Just Baseball. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Schönen guten Tag.
Wir nehmen volle Transparenz das vor unserer Sendung auf, die wir diese Woche veröffentlicht haben. Wir sind also mitten in den Divisional Series in der MLB und damit wir euch da draußen etwas an die Hand geben können, was uns über die nächsten Wochen noch begleiten wird, habe ich die beiden gebeten, uns ihren Tipp für den World Series Sieger, das heißt für den Meister in der MLB abzugeben. Andreas, hast du einen Favoriten?
Ich hatte jetzt einen Moment, hätte ich fünf Favoriten.
Ach so.
Es ist
der
nach
fliegt
den,
denn
nach,
raus. Das wäre ja
ganz
interessant.
Nach dem ersten Wochenende ist das für mich extrem schwer zu sagen, wer diese World Series gewinnen wird, weil es haben sich da doch einige Mannschaften dort erhoben, die vorher vielleicht nicht so unbedingt in dem Favoritenstatus waren. Mein World Series-Tipp zu diesem Zeitpunkt wäre nach wie vor die Philadelphia Phillies.
Okay. Es steht 1-1 in der Serie gegen die New York Mets in der Divisional Series. Das ist in etwa das Viertelfinale, wenn man es auf den Fußball überträgt.
Mhm. Und es ist eine ganz enge Serie, aber ich sehe im Moment kein anderes Team, das für mich als klarer Favorit heraussticht. Und deswegen bleibe ich bei meinem Tipp, den ich noch vor den Playoffs hatte, dass die Phillies die World Series dieses Jahr gewinnen.
Okay, wie sieht's bei dir aus, Florian?
Da gehe ich überhaupt nicht mit. Die Phillies, nein, die sind zu schwach. Nein, natürlich ist das ein berechtigter Tipp, denn tatsächlich selbst die Padres und die Dodgers und auch die Mets, das sind alles Teams, die so gut drauf sind, dass man die theoretisch sogar alle tippen könnte. Bei den Guardians und Tigers bin ich ein bisschen zurückhaltender, aber ich gehe damit mit jemand ganz anders rein, der noch nicht in der Divisional Series gespielt hat, nämlich die New York Yankees. Ich glaube, die haben es dieses Jahr beisammen alles. Gerade in den Playoffs, die ersten Spiele waren sehr gut, offensiv wie auch eben was das Pitching angeht. Deswegen ist mein Favorit und auch von den Buchmachern die geringste Quote. Vielleicht bin ich auch einfach nicht mutig genug. Und tippe, dass die New York Yankees das erste Mal seit 2009, also seit 15 Jahren, die World Series wieder gewinnen werden.
Ganz kleine Korrektur. Ein Spiel haben sie schon gespielt.
Das hat Florian vergessen.
In der Division.
Ach, ja, haben sie, ja, klar, weil sie es ja gewonnen haben, deutlich. Ja, deswegen, logisch. Habe ich deswegen vergessen.
Sie führen 1-0 in der Serie. Ja. Ist nicht wild, aber Florian hat es schon gesagt, die World Series sind von den Quoten her der Favorit. Wir bewegen uns hier so in etwa in einem 3,5er Bereich. Andreas, Phillies stehen bei 5 und meine Guardians bei 8,5. Wir sind sehr, sehr gespannt, was dann am Ende dabei rauskommt. Wie gesagt, das kann uns jetzt über die nächsten Wochen noch ein wenig begleiten. Vielen Dank euch beiden für dieses leckere Tagesgericht. Und wer weiß, vielleicht, wenn wir dann in der World Series sind, hören wir uns nochmal wieder, vielleicht zu einer Einschätzung vor Spiel 7. Das würde mich sehr freuen.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Hallo.
Ich stand auf stumm, entschuldige bitte. Ich habe geredet und habe auf stumm geredet. Das waren Florian und Andreas von Just Baseball. Schaut mehr Baseball und hört mehr Baseball. Ich kann Just Baseball nur empfehlen. Das ist ein hervorragender Podcast. Baseball macht im Moment so viel Spaß, Basti.
Der klang ehrlich gesagt so, wenn Andreas sagt, er weiß nicht, wer die World Series gewinnt, klingt das für mich so, als wenn es keinen absoluten Favoriten gibt.
Alle Serien stehen bei 1-1 nach heute.
Das ist doch geil.
Du weißt nichts. Du hast Cinderella Stories dabei mit den Detroit Tigers, mit den Kansas City Royals. Die Mets spielen eine Saison, die 100% in die Geschichtsbücher eingehen wird. Kennst du die Grimace-Geschichte?
Nein, natürlich nicht.
Weißt du, wer Grimace ist?
Auch nicht.
Das ist ein McDonald's-Maskottchen. Aha. Dieses pinke Maskottchen.
Ich kenne nur Ronald McDonald.
Ja, das ist so ein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Grimace ist so ein, ja, ein Maskottchen, ein Tier halt. Und der hat bei den sehr, sehr schlechten New York Mets im Frühjahr ein First Pitch, ein Ceremonial First Pitch geworfen. Und nachdem Grimace diesen First Pitch geworfen hat, haben die Mets einfach nicht mehr verloren.
Geil.
Seitdem ist halt einfach, also natürlich haben sie noch Spiele verloren bei 162 Spielen in der Saison, ne? Das war jetzt überspitzt. Aber seitdem sind die so on a run, dass es halt einfach vom Miracle of Grimace gesprochen wird. Halt, seit dieses Maskottchen diesen First Pitch geworfen hat. Da gibt's T-Shirts, die haben jetzt im Stadion gibt's jetzt einen pinken Sitz, das ist der Grimace Seat. Was für eine Geschichte.
Okay.
Es ist hervorragend. Dann haben wir mit Padres gegen Dodgers haben wir eine Westküstenschlacht aktuell, wo man mit jedem Spiel mehr die Animositäten herausliest. Da gab's in der Nacht zum Sonntag gab's Ausschreitungen in LA. Das Spiel musste unterbrochen werden, weil Zuschauer halt Padres-Spieler mit Müll beworfen haben. Und dann wurden Baseball von einem Padres-Spieler, von Manny Machado, Richtung der Dodgers-Bank geworfen. Und dann wemsen sie sich. Und es ist richtig, richtig, richtig geil im Moment. Baseball macht im Moment unglaublich viel Spaß. Schaut mehr Baseball, bitte.
Ich werde es probieren. Du musst mir mal Bescheid sagen, wenn die World Series losgeht. Dann werde ich auch einsteigen.
Erst in den World Series ist es zu spät, Basti. Du musst dich da rein denken.
Okay.
Fang jetzt an.
Ich habe auf einem der Flüge, ich weiß gar nicht, Hin- oder Rückflug, habe ich bei Disney Plus so eine Doku über diesen Otani, heißt ja Otani?
Shohei Otani, ja.
Ja, über den habe ich mir eine Doku angeschaut. Ist der auch noch dabei?
Ja, der ist auch noch dabei. Der hat ja diese Saison etwas geschafft, was noch nie ein Mensch vorher geschafft hat in der Major League. Er hat nämlich mindestens 50 Home Runs und 50 Stolen Bases in einer Saison geschafft. Und das hat noch nie, das ist eine Leistung, die noch nie erbracht worden ist.
Krass.
Der Typ, jedes Mal, wenn der spielt, bricht er irgendeinen Rekord.
Der ist auch aber trotzdem irgendwie humble, ne? Also der ist so...
Ja, ich weiß nicht, ob humble das richtige Wort ist. Der hat ja auch jetzt schon so 2-3 Sportwetten-Investigations hinter sich.
Okay.
Sein Dolmetscher ist in einen veritablen Sportwetten-Skandal verwickelt, wo es halt... tatsächlich auch um Gefängnis geht, weil Sportwetten in Kalifornien halt illegal sind. Also du kannst in Kalifornien nicht mal legal wetten, sondern du musst halt zu so einem du musst es halt illegal machen. Da ist er erwischt worden. Der Dolmetscher hatte Zugriff auf das Konto von Otani und Otani sagt zwar, er weiß von nichts und er ist jetzt auch aus den ersten Investigations raus, aber ich weiß nicht, ob humble da das richtige Wort ist. Er ist halt Japaner und er ist halt sehr, sehr höflich und sehr, sehr distinguiert in allem, was er macht. Kann sich, glaube ich, ganz gut in Szene setzen und hat ein sehr gutes PR-Bild. Ob humble das richtige Wort ist, ich weiß es trotzdem nicht.
Okay, er wirkt auf jeden Fall so.
Ja, er wirkt so, das stimmt. Und er hat einen kleinen süßen Hund und dann macht er Instagram-Posts und alle sind, oh.
Ja, die Dokus sind wahrscheinlich auch meistens so aufgebaut.
Hast du eigentlich die Mr. McMahon-Doku gesehen?
Nee, die schiebe ich noch vor mir her, weil ich so Bock drauf habe. Ich will da Zeit und Bock haben, also Zeit haben.
Okay.
Also ich will da, ich will das nicht so nebenbei weggucken wie so anderen Kram, sondern ich habe da Bock darauf, das zu gucken, deswegen will ich das machen.
Also ich glaube, für jemanden, der da tief im Wrestling-Game drin ist, wie du, ist es halt pures Gold. Ich fand es schon geil. Und ich kenne das ja nur aus, ich sag mal, aus meiner Kindheit. Ich bin ja irgendwann aus dem Wrestling rausgegangen. Aber es, also die Aufbereitung, ich weiß gar nicht, ob es so sehr um Vince McMahon geht. Natürlich steht der im Mittelpunkt als der Macher und natürlich geht's halt auch um seine ganze, seine Figur und so weiter. Aber eigentlich ist es schon ein Abriss, so eine Wrestling-Zeitreise.
Ja, das ist geil, das ist ja genau meine Zeit.
Also von den Anfängen und von diesen ganzen Regional-Wrestling- Organisation, bis dann Vince McMahon irgendwie die WWF größer gemacht hat und dann diese verschiedenen Eras, wo er Hulk Hogan nach oben gebracht hat, wo dann dieser Monday Night Raw Battle mit der WCW war und so weiter und wie die sich gegenseitig die Wrestler abgeworben haben und Das ist schon geil gemacht, muss man wirklich sagen. Und alle, also eigentlich alle Großen sind dabei. Also Hulk Hogan gibt da Interviews, Triple H gibt Interviews, McMahon selbst natürlich auch, die Tochter und der Sohn von ihm, die Frau, auch Kritiker und Wrestling-Beobachter, John Cena ist dabei, der Undertaker ist dabei, The Rock ist dabei. Also ich glaube, für dich ist das pures Gold.
Sehr gut, freue ich mich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwann mal wieder ein bisschen Zeit habe bald.
Gut, also nochmal die Aufforderung nach dieser kurzen Seitengeschichte. Schaut mehr Baseball, das habe ich jetzt zum dritten Mal gesagt. Und hört Just Baseball Podcast. Lohnt sich. Und damit kommen wir zu unserem Straßenschein.
Morgens halb 10 in Deutschland.
Hör mal zu, Pitschkati Materina. Ich habe Megaschein. Wenn du tippst, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Top-Quote. Fünferquote auf Schalke gegen Hannover. Siebener Handicap auf Köln und Dreier auf Frankfurt. Pitschkati Materina, mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhofviertel, immer Geld in Tasche. 069, also mach hin, Pitschko Jedna.
Wir mussten uns heute selbst einen Straßenschein aussuchen, weil Hadi ja entschuldigt fehlt. Er hat uns noch eine Sprachnachricht für vier Köpfe geschickt, die hören wir gleich. Für einen Straßenschein haben wir gesagt, nein, das machen wir selbst, weil Basti, was tippen wir?
Wir tippen, dass aufgrund der ganzen Absagen und aufgrund vielleicht eines etwas abgeflauten Hypes die Niederlande in München gegen Deutschland gewinnen werden, weil ich glaube, die werden hochmotiviert sein, immer wenn es gegen Deutschland geht. Und vielleicht ist dieses Spiel jetzt nicht das, wo die ganze Energie reingebrettert wird von Deutschland. Und da ist eine Quote, die ist so 4,7, glaube ich, 4,8. Auf jeden Fall interessant. Ich war überrascht, muss ich sagen, als ich diese hohe Quote gesehen habe, weil ich trotzdem finde, dass das eher ein ausgeglichenes Spiel wird, wo Holland auf jeden Fall überraschen kann und dann muss das hier im Straßenschein landen.
Absolut. Das ist die Quotenrange jetzt Stand Donnerstag. Ja, die ersten Spiele sowohl von Holland als auch von Deutschland an diesem Wochenende sind noch nicht gespielt. Das sagen wir dazu. Das heißt, das ist unsere aktuelle Quote. Ihr solltet auf jeden Fall, bevor ihr einen Schein abgibt, bei wettfreunde.net reinschauen und dort auf die Fußballquoten gucken und vielleicht auch ein bisschen euch Hintergrundwissen anlesen, denn natürlich gibt's auch für die Länderspiele bei wettfreunde.net Analysen, Statistiken und die besten Links, die ihr braucht, um dann einen Schein zu platzieren. Unser Straßenschein diese Woche: die Niederlande, Holland gewinnt in München gegen Deutschland. Also eine dicke 2 und wir bewegen uns hier, wie Basti gesagt hat, in einem Bereich 4,5, 4,6, 4,7. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und Also wir hatten schon Straßenscheine, die waren wilder.
Finde ich auch. Ja. Ich finde die Quote hier ist echt sehr, sehr interessant.
Absolut. Was natürlich auch interessant ist, sind die Spiele, die wir euch gegeben haben, liebe Hörer, oder das Spiel. Denn Vier Köpfe kommt jetzt.
Man muss parteiisch sein und ja. Nicht hier ja. Einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal...
Wir haben 100 Leute gefragt.
Alles okay?
Sollen wir direkt mit den Hörern anfangen?
Lass uns mit den Hörern anfangen und transparent damit umgehen, warum wir ihnen dieses Spiel gegeben haben.
Ja.
Gibraltar gegen San Marino. Ich mach's kurz, die Leute sagen, dass San Marino gewinnt.
Ja.
Warum wird in den Kommentaren nicht erklärt, aber ich gebe das mal so weiter. 44% sagen San Marino. Aber Felix Zweier wird dieses Spiel pfeifen ja. Und Manuel Gräfer hat sich sehr darüber aufgeregt, was überhaupt
naja, was heißt aufgeregt? Hat. Er hat's, ich glaube nicht, dass es aufgeregt war. Ich glaube, es war eher so ein, da siehst du mal, jetzt pfeifst du San Marino gegen Gibraltar.
Ja, also er regt sich immer über Felix Zweier auf, meinte
ja,
ich.
Ja, ja.
Dass der auf dem Niveau nichts mehr verloren hat und er hat sich quasi jetzt bestätigt gefühlt, dass Felix Zweier für dieses Spiel angesetzt wurde. So ja. Ist es, glaube ich, richtig zusammengefasst.
Ja, ja, ja. Genau.
Was er in einem merkwürdigen Tweet getan hat, den du mir geschickt hast, den ich nicht genau verstanden habe. Und meine Antwort in der 93-Gruppe war darauf, dass er noch kryptischer tweetet als Enzo.
Was tatsächlich eine Leistung ist.
Ja, das betont nochmal, dass Manuel Gräfe merkwürdig unterwegs ist auf Social Media an gewissen Stellen.
Manchmal, ist vielleicht, das ist sehr punktuell.
Ja, manchmal ist er auch ein stabiler Typ, aber der hat manchmal so Twitter-Aussetzer, wo er merkwürdige Diskussionen anfängt, auch im Football, so wo er schnell sauer wird, wenn die Leute Brock Purdy nicht ehren.
Ja, mein Gott.
Ja,
wenn du Fan bist,
yes.
Weißt es doch.
Ich fand es interessant zu beobachten, Manuel Gräfes Social Media Grind.
Ja.
Ja, der hat auf jeden Fall dazu geführt, dass dieses Spiel bei uns im Fokus gelandet ist und dann wollten wir es natürlich an euch weitergeben. Haben wir somit getan. Ich bin sehr gespannt, wenn Felix Zweier dabei ist. Kann es nur gut werden. Ich bleib an seiner Seite.
Ich würde auf jeden Fall zu irgendeinem Teil gehen und sagen, hier gibt's gelbe Karten und Elfmeter.
Beste ich bleib an deiner Seite, Felix. Du kannst dich auf mich verlassen.
Beste Grüße. Ja, gut. Ich mach mal weiter. Ich habe mir ein anderes Nations League Spiel ausgesucht. Ich sage, Tschechien gewinnt zu Hause gegen Albanien. Es werden nicht viele Tore fallen, also Untertore. Aber Tschechien gewinnt 1-0 gegen Albanien. Und hier ist der Quotenrange für mich auch ausschlaggebend gewesen, denn wir sind hier fast bei 2. 1,8, 2,0, so in etwa ist der Quotenrange und das war mir zu hoch für einen Heimsieg von Tschechien gegen Albanien. Deswegen mein Tipp, die Tschechen werden das gewinnen und wenn ihr sagt 1 mit Untertore, dann seid ihr schon irgendwie auf einem Viererbereich. Wäre jetzt mein Tipp für euch, aber für den Vier-Köpfe-Tipp lassen wir nur den Heimsieg von Tschechien gegen Albanien stehen. Was hast du uns mitgebracht, Basti?
Ich bringe gefühlt in den Länderspielpausen immer das Gleiche.
Immer das, es ist tatsächlich so.
Ja.
Es ist so.
Ich bringe immer dasselbe Essen mit.
Ja.
Da hat langweilig, Basti, aber verlässlich. Hat Basti
wieder seine Kartoffeln gemacht.
Ja, hat der Basti wieder den Standardsalat gemacht, ja. Den einzigen, den er kann. Ich meine, er schmeckt ja nicht schlecht.
Der war ja mal ganz lecker, aber...
Er bringt ja immer das Gleiche mit. Ja. Egal, im Sommer, im Winter, es ist immer derselbe Salat. Ja, ich tippe mal wieder auf meine Freunde aus Kroatien, die zu Hause gegen Schottland spielen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass diesmal der Salat auch gut zum Rest passt. Ich glaube wirklich, dass Kroatien dieses Spiel gewinnen wird. Ich hoffe natürlich, dass Matanovic eine Rolle spielen wird. Und die Quote ist auch so im 1,5er Bereich hier. Also von daher sehe nicht nur ich das so, dass mein Salat dieses Mal zum Rest des Buffets passt, meine lieben Friends.
Sehr gut. Gut, und dann hat uns Hadi noch eine Voice geschickt zu seinem Tipp für vier Köpfe und da hören wir jetzt mal rein.
Gute, liebe Leute, zunächst einmal, ja, sorry für mein entschuldigtes Fehlen heute. Sind ein, zwei Sachen dazwischen gekommen, die mich an der Aufnahme gehindert haben. Beste Grüße, Axel, Basti, an euch und natürlich an alle Hörer. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Und ich habe was mitgebracht für vier Köpfe. Samstagabend, Portugal, Cristiano Ronaldo in Polen. Gewinnt lockere 1,60er Quote. Checkt es bei den Wettfreunden und lasst euch weiterhin gut gehen. Wir hören uns nächste Woche. Und natürlich bin ich auch sehr, sehr gespannt, was der Bruder Tim Kleindienst da veranstaltet. Unser neuer Superstürmer. Beste Grüße, Thumbs up und ich mache mal hier weiter. Danke euch.
Hervorragend. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Und Halli hört ihr dann natürlich nächste Woche wieder hier im Wettbrötchen. So ist jedenfalls der Plan. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch ein entspanntes, bundesligafreies Wochenende. Schaut mehr Baseball, ich sag's nochmal. Und bis nächste Woche. Tschö.
Ciao.